Am vergangenen Dienstag ist die beliebte Volksschauspielerin Christiane Piers-Blumhoff gestorben. Heute wiederholen wir einen Talk mit ihr. 2010 war sie zu Gast bei Ursula Heller. Im September war das und daher war die erste Frage an Christiane Blumhoff, ob sie schon auf der Jubiläumswiesen war.
Ja, einmal. Und? Ich habe mir die historische Wiesen angeschaut, bin dann einmal noch ins Bierzelt gegangen. Und ja, ich gehe auch schon nochmal, aber na, diesmal habe ich mich ein bisschen geärgert, weil die Kontrollen, also ich bin auseinandergenommen worden, als sei ich eine Terroristin. Man hat meine Tasche gefilzt, meinen Ausweis, gefragt, wozu ich ein Taschenmesser brauche. Das gehört in die Tasche, ein Taschenmesser, vielleicht irgendwie. Also ich war richtig sauer, ein bisschen.
Zu Gast bei Ursula Heller.
Christiane Blumhoff, Münchner Volksschauspielerin.
Was hat sie so verdächtig gemacht, Frau Blumhoff?
Erklären Sie sich das. Meine innere Einstellung, ich weiß es nicht.
Was ist Ihre innere Einstellung?
Ja, schon ein bisschen gegen.
Gegen was? Gegen alles?
Nein, nicht grundsätzlich gegen alles, aber gegen zu viel Bevormundung, zu viel Kontrolle, zu viel Gesetze, zu viel...
Zu viel Staat?
Zu viel Staat, ja.
Also eigentlich so eine Linke, so eine kleine Rebellin.
Ja, schon, doch.
Und sonst die Wiesen?
Mein ältester Sohn hat mich gerne mal Bader Blumhoff genannt. die Wiesen an sich war in meiner Jugend gar kein Thema. Also das war spießig, das ging gar nicht. Meine Kinder sind begeisterte Wiesengänger und ich gehe halt mit. Also ich gehe ganz gerne hin. Aber die historische, muss ich ganz ehrlich sagen, die finde ich richtig toll. Sollte eine Einrichtung bleiben.
Sie haben dann schon auch einen Dirndl?
Ja, inzwischen habe ich zwei.
Und früher war das auch No-Go, wie Sie gerade gesagt haben?
Gar nicht. Jeans und paar Wiesen, da sitzen die Spießer und nee, war gar nicht meins. Aber jetzt schon. Ein bisschen.
Also eigentlich von Spießern wollten Sie sich immer abheben. Das war so eine Maxime.
Ja, war jetzt nicht so vom Kopf her. Das hat mir einfach nicht gefallen, so mit vorgefertigten Meinungen an was. Also ich war immer offen eigentlich und habe versucht, ja, die anderen erstmal kennenzulernen, bevor ich sage, mag ich nicht. Also,
Ist denn die Wiesen für Sie eigentlich bayerisch genug oder überwiegt Ihrer Ansicht nach der Kommerz?
Ja, da überwiegt schon der Kommerz, muss ich schon sagen. Deswegen nochmal, um auf diese historische Wiesen zu kommen, da finde ich es schön. Da ist man noch, dadurch, dass Eintritt kostet, ist ja nicht viel, sind nicht so viele Leute da, man kann gemächlich rumgehen, kann sein Bier trinken, wobei ich keine Biertrinkerin bin. Aber zu Wiesen trinke ich schon ein Bier.
Da sind Sie jetzt ganz leise geworden. Ist Ihnen das fast peinlich,
dass Sie kein Bier trinken? Ja, in Bayern, wenn man kein Bier trinkt, das gehört sich einfach nicht.
Das heißt, Sie trinken dann was?
Ich
nicht Kamillentee,
Wein.
Oder?
Nein, Wein.
Gut, das geht ja gerade noch.
Ja, ja.
Und die Dirndl, inzwischen sagen auch viele, das ist eigentlich mehr Verkleidung als...
Es ist so fast schon eine Uniform, gell? Mhm. Wenn man auf die Wiesn geht. Aber auf der anderen Seite finde ich es zum Teil, also manche Auswüchse finde ich nicht so toll, aber manches ist wirklich, die sehen einfach schnuckelig aus, die Jungs. Und es gefällt mir mittlerweile. Ohne Schmarrn.
Frau Blumhoff, eigentlich ist das wahnsinnig kurios. Sie sind eine bayerische Ikone als bayerische Volksschauspielerin und sind aber im Grunde, muss man ehrlich sein, eine Zugereiste. Wie geht das zusammen?
Ja, also meine Mutter war in Danzig engagiert als Schauspielerin und da bin ich dann auf die Welt gekommen. Und dann kam der Krieg und dann war völlig klar, das war damals der Hans Sönker, der zu meiner Mutter gesagt hat, kommt nach München. Hier ist gut.
Und ein bekannter Regisseur zur damaligen
Schauspieler. Der hat unter der Intendanz meines Großvaters wiederum, der auch in Danzig Intendant war, gespielt, war Familienfreund und so weiter. Und der hat dann gesagt, kommt nach München, da ist alles gut. Aber wir haben es dann irgendwie, also wir sind Vertriebene. Mhm. Wir sind Flüchtlinge gewesen damals.
Und Sie waren 3 Jahre alt?
Noch nicht ganz, ich war 2 und ein paar zerquetschte.
Da weiß man nicht mehr so ganz genau, in dem Alter, wie man angekommen ist.
Ich vermute, ich habe das alles verdrängt. Also müssen schreckliche Bilder gewesen sein. Ich weiß die nur aus 2 Tagen von meiner Oma. Mit vielen Toten und Angst und bla. Und also das habe ich weiß davon gar nichts.
Wo sind Sie denn aufgenommen worden in München? Haben Sie gleich Unterschlupf gefunden?
Meine Mutter ist vorgefahren, alleine. Und meine Oma mit meiner Tante und mir, also die Männer waren weg. Mein Opa, mein Onkel und die haben dann Zwischenstation bei den Eltern meines Großvaters gemacht. Die hatten in Leipzig eine Gärtnerei, die hieß Blumhoff. Und da waren die Zwischenstationen und meine Mutter ist dann alleine durch die ganzen Fronten und alles. Wie die dann in München war, hat sie uns nachgeholt. Und die hat dann in der Corneliusstraße eine Wohnung, also 2 Zimmer gefunden in Untermiete. Und da haben wir dann gewohnt, bei der Frau Lierheimer. Und da habe ich bayerisch gelernt. Wirklich meine ersten Worte, die ich gesprochen habe, waren mit der Zins. Crescentia Lierheimer und mir sind am Fenster geguckt und hat es untergeschaut. Schau, Rosa, hat gesagt, da laufen wir so miteinander. Das hat dann mit meiner Zukunft auch zu tun, die ich damals noch nicht kannte. Und ich wusste gar nicht, was die wollte. Da waren halt Mädels, die mit schwarzen Amerikanern gegangen sind. Ja. Also die hat mich da voll gleich volle Kanne auf bayerisch.
Jetzt machen Sie neugierig auf Ihr Leben. Sie waren lange verheiratet mit einem Schwarzen, mit einem Nigerianer. Das werden wir später auch ansprechen. Ja. Und dieses Bayerische, die bayerische Mundart, was hat Sie da so neugierig drauf gemacht, so fasziniert, so wie Sie das jetzt beschreiben?
Die ist so bauchig. Die Ausdrücke, die es da gibt, oder zaufeichten Dürrhört oder so, da kann man sich, also bildhaft, die ist saftig irgendwie. Also ich mag es sehr gern.
Also im Grunde haben Sie Deutsch gelernt auf Bayerisch,
kann man so sagen. Wirklich, meine ersten Worte, weil ich viel mit dieser Frau zusammen war, die hat mit mir immer Kreuzworträtsel gemacht, da konnte ich noch gar nicht schreiben, aber sie hat mir immer gezeigt, wie das geht und so. Ich war über 80 und die war eine tolle Lehrmeisterin, wirklich. Mhm. Weil meine Mutter musste arbeiten, meine Tante war nicht da, meine Oma hat auch gearbeitet und dann war ich halt bei der Christzinzia, bei der Tante Zinzi.
Und Ihre Mutter als geborene Danzigerin?
Wir sind Multikulti innerhalb von Deutschland schon. Meine Mutter ist in Hildesheim geboren.
Mhm. Aber Ihre Mutter ist preußisch von der Mundart gewesen.
Ja.
Und
ja.
Eigentlich wäre doch dann zu erwarten gewesen, dass Sie im Grunde das von Ihrer Mutter annehmen.
Mein Vater ist Bayer gewesen. Also mein
leiblicher Vater.
Nein, den kenne ich nicht. Der Stiefvater. Den hat sie geheiratet, da war ich 10.
Ja.
Ein toller Mann, der Besitzer oder frühere Direktor des Münchner Marionettentheaters, letztes Jahr verstorben mit fast 100. Und der war Bayer. Und also die Sprache hat mich fasziniert. Also ich mochte sie einfach. Das hat vielleicht auch mit der Flucht zu tun, ich weiß es nicht. Hier war ich plötzlich daheim. Keine Angst mehr. Ich war aufgehoben. Mhm. Und da hat die Sprache mich mitgenommen. Oder ich habe die Sprache mitgegeben, ich weiß es nicht. Ich fühlte mich wohl plötzlich. Und da hat diese Sprache sehr wohl auch dazu beigetragen.
Spannend, was Sie erzählen, weil einerseits sagen Sie, Sie haben keine konkreten Erinnerungen an diese Flucht, aber so eine Art Urgefühl dessen, was passiert
unbedingt
ist.
Unbedingt, eine Urangst habe ich sicher. Das führt heute noch dazu, dass ich, das ist jetzt nicht so ein großes Drama psychisch, aber ich kann, tote Menschen, geht nicht. Kann ich weder sehen, noch ich kriege sofort Panik. Ich habe nicht mal meine Mutter besucht, wie sie dann tot war. Das geht. Mein Mann auch wieder gestorben ist, war ich sofort raus aus dem Zimmer. Kann ich nicht. Und ich nehme an, dass das damit zu tun hat, dass das bei mir immer noch verbunden ist mit Angst, Lärm, Schießen, Panik, weil da eben viele Leichen rumlagen, logischerweise. Mhm. Aber das ist jetzt, da muss ich mich nicht behandeln lassen, muss man nicht unbedingt.
Nee, man muss es einfach akzeptieren.
Man muss es akzeptieren, das ist so. Also ganz tief drin ist da mit Sicherheit eine Urangst, klar. Wenn so ein Kind aus seiner Umgebung gerissen wird und nur noch alles zerstört, brennt, blat, natürlich ist das nicht unbedingt förderlich.
Sie sind bayerische Volksschauspielerin.
Ja.
Ich gehe mal weg von dem Tod an so einem schönen Tag wie heute, bei so strahlendem Wetter.
Nur weil wir gesagt haben, ist irgendwas noch da. Aber okay.
Hat der Bayer an sich Ihrer Meinung nach eine ganz besondere Ader zum Theater?
Ich glaube ja, weil ich glaube, dass es kaum einen Volksstamm gibt, der so viel Laienspiele auch hat. Da hat ja dieser Stadtteil, mag ja spielen.
Ja.
Da gibt es die Aubinger, da gibt es die und die. Also diese Spielfreude, diese Sinnlichkeit, was auch mit der Kirche zusammenhängt, ist ja auch irgendwo Theater, ne, was die machen.
Ja, Sie reden aber nur von der katholischen Kirche.
Von der katholischen, wobei ich evangelisch aufgewachsen bin. Aber das hat mich immer schon fasziniert. Das Theaterspielen, das ist einfach... Ich weiß kein Bundesland, wo es so viele Laienbühnen gibt wie in Bayern.
Mhm. Wie ist es mit der Gemütlichkeit? Ist das auch was spezifisch Bayerisches?
Ach, Gemütlichkeit, mit dem Wort kann ich nicht so wahnsinnig viel anfangen. Was ist gemütlich?
Gibt es das noch? Das soll jetzt eine Überleitung sein zu unserer ersten Musik von Haindling.
Okay.
Der.
Also das kommt mir so vor wie Heimat auch. Also diesen Begriff mit Gemütlichkeit, so wie er benutzt wird, wenn ich mich wohlfühle, dann ist es gemütlich. Das kann aber auch laut sein.
Heute bei mir zu Gast Christiane Blumhoff. Geht Ihnen das auch manchmal so mit dieser Raserei, Hetzerei, dass Sie sich ständig schicken müssen?
Nein, eigentlich nicht. Also ich mache viel, aber ich teile mir die Zeit immer so ein. Ich bin immer zu früh da, also immer, weil ich einfach nicht mag kommen und außer es passiert jetzt was S-Bahn-mäßig oder so. Normalerweise bin ich 5 oder 10 Minuten vor Termin da, um mich einzustimmen, um ein bisschen von der Atmosphäre mitzukriegen. Deswegen hetzen kenne ich eigentlich nicht. Es ist eine Frage der Einteilung. Oder ich mache es einfach nicht, wenn ich sage, nee, Kinder, das wird mir einfach...
Können Sie das gut, das Nein sagen?
Nee, nicht besonders, muss ich ehrlich sagen. Aber ich versuche es doch immer wieder. Und ich wollte vorhin noch mal zu dem gemütlich, dass man das nicht mit pomadig verwechselt.
Ja.
Das finde ich nämlich ganz schlimm. Gemütlich ist mein Gemüt einrichten auf die Situation. Das kann dann auch mal schnell sein, aber nicht, dass ich mich selber verliere. Hoffe ich jedenfalls.
Das ist eine schöne Definition. Oh. Pomadig, genau. Ja, und Sie machen wahnsinnig viel. Sie haben es gerade angesprochen. Mhm. Ich stelle mir das aber trotzdem extrem schwierig vor, das auf die Reihe zu kriegen, ohne sich selbst zu verlieren. Wie schaffen Sie das da für sich so kleine Ruheinseln
Meine
zu
Kinder?
Konservieren? Ihre drei Kinder?
Ja, absolute Ruheinseln, mein neuer Lebensgefährte. Und einfach auch nur mal auf der Couch sitzen und in die Luft gucken. Das kann ich auch. Und lesen tue ich gerne. Also das geht immer noch.
Wie schafft man es, dass Kinder zu Ruheinseln werden? Eigentlich im Normalfall erlebt man eher das Gegenteil.
Ha, wie soll ich das? Ich weiß es nicht. Das ist einfach, also ich bin auf nichts stolz in meinem Leben, außer auf meine Kinder. Alles andere war Glück, war Zufall, habe ich ganz gut gemacht. Aber diese Kinder, auf die bin ich stolz. Und wenn ich dann sehe, wie das auch aufgegangen ist, dann ist das für mich was, was mich ganz weich und ruhig macht. Kann mir nichts passieren. Wir halten uns auch untereinander unheimlich gut fest. Wenn einer ein Problem hat, sind alle drei anderen da, dem Kopf zurechtzurücken oder zu trösten, egal. Das ist schon Ruhe auch. Auch wenn es temperamentvoll zugeht. Aber es ist, da bin ich daheim wieder.
So ein
und
Wissen,
wir sind täglich zusammen irgendwie. Ja? Einer von uns ist immer beim anderen.
So ein Wissen darum, wer und was wichtig ist im Leben, oder?
Ja, genau. Ja.
Dass einem eine Gewissheit gibt. Ja. Ja. Sie sind sehr, sehr vielfältig beschäftigt, viel zum Glück auch im BR, aktuell die Spätzelwirtschaft mit Helmut Schleich. Und wir haben einen kleinen Ausschnitt vorbereitet aus Kanal Fatal.
Ja.
Einen für Sie, wie wir meinen, sehr typischen Ausschnitt.
Ja. So, und? Hat's euch geschmeckt, hä?
Danke, sehr lecker. Ja, ganz hervorragend.
Ja, dann wollt ihr bestimmt noch einen Nachschlag.
Nein,
ich kann wirklich nicht mehr. Doch. Damit ein bisschen was hinwächst, gell? An eure Rippen.
Oh, danke, ich bin wirklich pappsatt.
Ja. Das ist wieder mal typisch, ja? Da steht man stundenlang und kocht für die feinen Herren, ja? Und dann, das ist der Dank. Und setzt da hier mal gerade hin, wenn man bei Tisch sitzt. Ja, du auch. Wie schaust denn du überhaupt aus, ah? Da muss man sich ja schämen.
Also das geht mir jetzt ein bisschen zu weit.
Ach ja, und wann habt ihr euch das letzte Mal gemeldet, ja? Kein Mensch ruft mich jemals an. Da schuftet man sein ganzes Leben lang. Und dann, Undank ist halt der Weltlohn.
Also ich hasse diese Wirtshaus-Aktionswochen.
Ja, Sie müssen selber mitlachen. Ja, schon typisch für Sie, oder?
Ja.
Ganz oft die Wirtin. Wie kommt das eigentlich?
Keine Ahnung. Ich schaue vielleicht so aus. Klein, mollig, keine Ahnung, quirlig. Nee, ich bin auch ganz froh, dass ich da diese Nische gefunden habe. Da beklage ich mich gar nicht, weil es sind zum Teil wirklich sehr hübsche Sachen, die ich da machen darf dann.
Sie sind
die
auch
Spaß machen.
Sehr oft, ja, Sie sagen gerade Stichwort Spaß, so die Lustige, also die Stimmungskanone auch in gewisser Art und Weise, die Frau, die einschenkt. So kennt man sie auch in Bayern 1 als Frau Pfaffinger. Nicht so sehr die Erotische und die Sexbombe.
Wären
Sie das gerne?
So
ja,
gerne.
Das wollte ich jetzt aus Ihnen raus.
Natürlich, würde ich das wahnsinnig gerne. Und ich durfte das jetzt bei der Spätzelwirtschaft, das ist so lustig. Ah, ich will nichts verraten, müsst euch nächstes Jahr anschauen.
Ich muss trotzdem nachbohren, hihi.
Boxenluder.
Boxenluder,
ja,
echt?
Das war
wo?
So
in welchem
Spaß
Zusammenhang?
Gemacht. Ja, nein, ich will nicht zu viel verraten. Einfach gucken.
Oh,
sieht
Sie
sehr lustig
wen?
Aus. Und meinen Freund, den Klaus Steigenberger, also meinen Lebensgefährten in der Spätzelwirtschaft.
Mhm.
Wir spielen einen Werbespot und ich bin Boxenluder in der Originalkluft. Knappes Höschen, Bustier. Ja.
Und das zu sehen im nächsten Jahr.
Ja.
Mhm, ein bisschen lange hin. Sind Sie eigentlich eine Rampensau,
ja.
So wie Sie jetzt reden?
Ja, natürlich.
Mhm.
Klar.
Ist das ein Urinstinkt? Genetisch bedingt sogar? Ihre Mutter auch Schauspielerin?
Weiß ich nicht. Ja, ich glaube schon. Ich meine, wenn ich das nicht wollte, dann würde ich irgendwie in einem Supermarkt Joghurtbecher einräumen. Ich möchte natürlich, dass man mich sieht und dass man weiß, dass ich das bin. Und natürlich, na klar. Also ich schon, stehe
auf
ich
der
dazu.
Bühne dann anders als im privaten Leben? Oder drehen
Och,
Sie da auch gerne auf?
Ja, privat auch. Also da würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, ich bin ein schüchterner, bescheidener Mensch. Nein, bin ich nicht.
Christiane Blumhoff, was war Ihre erste Rolle? Wann und was?
Meine allererste Rolle war am Münchner Gärtnerplatztheater in der Bojena. Da habe ich mit 9 Jahren das war so eine Riege von Mädels, die da gesungen haben, so das typische Operetten mit Röckchen, Flatter, Flatter und so. Und da war ich so die Vorsängerin. Bin ich vorher aus dem Singkurs geflogen, weil ich so frech war. Dann haben sie mich wieder zurückgeholt, weil damals hatte ich noch eine nicht vom Rauch geschwängerte, sehr schöne Stimme. Und dann war ich da die Vorsängerin. Guten Morgen, liebe Boschename, dann gesungen, die Operette gibt es schon ewig nicht mehr. Das war mein allererster Auftritt.
Haben Sie Geld gekriegt dafür?
Ja.
Taschengeld oder was auch immer?
Ja, Also meine Oma hat das Geld natürlich an sich genommen, weil das brauchten wir ja damals für die Familie. Stand dann immer fein säuberlich ein Schlüpfer für mich gekauft und so. Aber ich bekam ein Sofapüppchen. Ich weiß nicht, ob Sie die noch kennen.
Nee.
So mit gehäkeltem Rock, mit Köpfchen. Und es war damals ein Sofapüppchen. Divanpuppe. Und die habe ich mir so gewünscht. Und die habe ich dann bekommen. Die hatte ich jahrelang.
Nett.
Mhm.
Wie ging das dann weiter nach diesem rasanten Einstieg?
Also es war, vorher war der Einstieg also im Radio. Da habe ich schon gesprochen beim Heinz-Günther Stamm. Konnte ich auch noch gar nicht lesen. Da musste ich die Texte auswendig lernen. Und wir haben Live-Hörspiel gemacht. Da war der Stammregisseur, dann der alte Herr Brennicke. Und ja, da habe ich also erstmals Radio gemacht, ziemlich viel auch Werbung gesprochen.
Was
zum Beispiel?
Wir haben
versucht, ja, wir haben versucht, die zu finden, aber das wurde leider nicht aufgehoben. Für Lebertran, der Fischer mit dem Dorsch, der macht die Kinder forsch, hieß der Werbespruch, war ich heute noch. Und da gab es als Entlohnung Lebertran. Und dann habe ich geliebt, weil ich den selber verdient hatte. Das war nicht hier mit Orangengeschmack oder so. Richtig graue Pampe. Habe ich sehr viel zu mir genommen. Ich glaube, deswegen habe ich gute Zähne und auch Knochen soweit ganz gut. Also denke ich mir. Dann habe ich gesungen das Lied koche mit Liebe und Eto. Die Suppe gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Darum darf man das jetzt sagen. Also lauter so Zeug halt. Immer wieder also Werbung gemacht.
Gab das eigentlich Eifersüchteleien dann in der Klasse? In der Mädchenklasse, in der Sie waren?
Nö.
Weil Sie da so ein bisschen exponierter waren?
Ich habe da, glaube ich, auch kein Gewese drum gemacht.
Nee?
Nö.
Und bei Ihnen war das eh normal, weil
ja,
Schauspielerfamilie?
Ja, die Mutter macht das und... Nö.
Ja. Nö. Sie haben eben gesagt...
Ich glaube, da haben die gar nichts mitgekriegt davon. So.
Aber für Sie war das relativ schnell klar, da will ich weitermachen, das ist mein Terrain?
Ja, ich hatte kurz eine Phase, wo ich, da hatten wir so alle Albert Schweitzer gesehen und dann wollte ich Ärztin werden, Medizin studieren, was man so macht. Und was wollte ich noch? Chemie wollte ich noch studieren und dann mit 15 habe ich gesagt, nee, wäre ich doch Schauspielerin. Habe mit 16 dann das Gymnasium verlassen, mit der damals, das geht glaube ich heute noch, vom Gymnasium runter mit der mittleren Reife und dann sofort auf die, ich war mit 16 auf der Schauspielschule, zack, aus. Und das war's dann.
Und immer ein bisschen vorlaut?
Ja.
Da strahlt sie. Frau Blumhoff, Sie haben eben angesprochen, Ihr Stiefvater, also den Ihre Mutter dann geheiratet hat, als Sie in München gelandet sind, der war der Chef der Marionettenbühne. Haben Sie da auch mit Strippen gezogen?
Nein, ich konnte das nicht. Ich kann das nicht. Erstens bin ich Linkshänderin, aber das hat damit nichts zu tun, aber ich wäre mit dem nicht klargekommen. Nee. Ich war gerne dort.
Mit dem Vater schon, aber mit dem Marionetten
Vater super,
nicht.
Ja, aber mit meinem Vater hervorragend. Aber dieses... Also, dass ich indirekt mit über eine Puppe, das war mir dann, ich wollte dann selber spielen. Aber dass ich meine Gefühle auf die Puppe über, das konnte ich einfach nicht. Konnte ich nicht.
Dennoch, wie prägend war das? Sie saßen sicherlich oft
ja,
im
sehr
Theater.
Oft. Nein, ich saß vor allem im Haus, wo wir gewohnt haben, in seiner Werkstatt, habe zugeschaut, wie er die Puppen schnitzt. Wie da aus diesem Lindenholzklotz ein Gesicht kam. Das fand ich faszinierend. Dann habe ich gefragt, wie machst du das? Papa sagt, ich schneide einfach dies weg, wo es nicht hingeht. Aus. Gute Erklärung. Nee, aber dann, also das hat mich sehr fasziniert, der Bau, also dieser Vorgang. Und wenn er dann angefangen hat, die zu bewegen und dann siehst du einfach keine Fäden mehr, nichts mehr, du siehst nur diese Figur, gerade als Kind.
Zu Gast bei Ursula Heller.
Christiane Blumhoff, Münchner Volksschauspielerin.
Und ganz bekanntes Gesicht aus dem Komödienstadel.
Oh ja.
1969
war mein erster Jahr.
Das allererste
das
Mal.
Das Wunder
dabei.
Des heiligen Florian. Mit all den Alten noch. Michel Lang, Ludwig Schmidt-Wildi. Es war einfach ein Traum.
Welche Rosse Rolle? Eckmüller.
Eine Magd, die, und es wird ein Theaterstück aufgeführt, wo es um den heiligen Florian geht. Mit der Ursula Herion noch, die Mutter von der Julia Fischer, damaligen Frau vom Olf Fischer. Und also wirklich die alte Garde, ich bin richtig gleich reingeschmissen worden, war toll. Und ich bin nach wie vor ich liebe dieses Genre.
Was lieben Sie so daran?
Familie. Da kommst du hin und dann gehörst dazu. Dann gibt es natürlich jetzt neue Bücher, es gibt neue Regisseure, es gibt neue Schauspieler. Und ich bin immer ein bisschen ärgerlich, wenn es heißt, ja gut, es gibt keinen Schmidt-Wildi mehr, es gibt keinen Michel Lang mehr, das ist klar, es gibt keinen Gustl Bayer mehr, was furchtbar traurig ist. Sie alle drei sehr geliebt, auch in Toni Berger. Aber es gibt andere, es gibt neue und da schauen es immer nicht hin, die Leute.
Woran liegt das? Früher waren die Stars noch wirkliche Stars. Inzwischen kennt man diese Namen
daran,
jetzt nicht
weil
mehr
es
so.
Damals halt nur zwei Programme oder drei Programme gab.
Ja.
Wie oft war da der Komödienstall? Ich glaube, 6-mal im Jahr oder so. Die waren im Wohnzimmer, da gab es nichts anderes.
Haben Sie das damals auch schon gesehen, also vor Ihrer Zeit?
Ja.
Vor ihrer Zeit als Schauspielerin.
Ja, natürlich. Sobald wir einen Fernseher hatten, den haben wir ja ziemlich spät erst bekommen. Da war ich 17 oder so.
So gesehen war das fast ein bisschen wie Hollywood ruft an, als die wollten, dass sie mitspielen?
Der Hartl, der damals dort Produktionsleiter war oder Redaktionsleiter, der war irgendwann im Münchner Volkstheater in dem Alten vom Leubner. Und da habe ich die Lokalbahn von Ludwig Thoma gespielt. Und der Ludwig Thoma ist ja nicht wirklich bayerisch geschrieben. Also das ist nur so ein bisschen angehaucht. Und der hat mich da gesehen. Ich war sehr jung, war sehr hübsch. Und dann hat er gemeint, ob ich nicht mal Komödienstadel machen möchte. Flatter, ja. Und dann kam ich zu einem Vorstellungsgespräch ins Studio nach, ich glaube, das war noch Freiem Mann. Weiß ich nicht mehr genau. Und da war der Ulf Fischer da und der Maxl Graf. Mhm. Und der sollte sich mit mir unterhalten. Und jetzt hatte ich natürlich frisch von der Schauspielschule nur Hochdeutsch gelernt. Die Julia und die Eva aus dem zerbrochenen Krug und was man halt so vorspricht. Und dann haben sie gesagt, ja, ob ich nichts Bayerisches habe. Nee, habe ich jetzt nicht mehr. Und dann habe ich aus dem Stand die Eva aus dem zerbrochenen Krug auf Bayerisch gesprochen. Also wirklich nur so für mich übersetzt, nicht Alsen oder so, sondern...
Improvisiert.
Ja, improvisiert.
Original.
Ja, schaffst du nicht, du Blubur, dass du nicht glaubst, dass ich das war und so. Ja. Und das hat ihnen dann sehr gut gefallen. Und dann kam eben gleich der Florian und dann ging es eigentlich fast kontinuierlich weiter. In den 80er Jahren war ich raus, was unter anderem an meiner Ehe lag. Muss man mal ganz klar sagen.
Weil sie lieber mit ihrem Mann zusammen.
Nee.
Ach so, ernsthaft?
Ja. Wurde gesagt, den Mo, wenn's nicht hätten, da kannst du Karriere machen. Das war in der Zeit, hallo, in den 70er, 80er Jahren, das war ein No-Go. Der Maxl Graf hat wunderbar gut reagiert, der hat gesagt, sei froh, bist sicher, dass kein Preis ist. Aber es war einfach von der, und das hat auch nicht am Ulf Fischer gelegen, muss ich mal klar dazu sagen. Es lag an den oberen Etagen. Das war, geht nicht. Bayerische Volksschauspielerin kann nicht mit dem Schwarzen.
Wahnsinn, aber Sie haben das ausgesessen, mit
ja,
Erfolg,
ja,
ausgespielt
klar.
Im
ja.
Grunde. Und Sie sind eigentlich jetzt die Einzige, die geblieben ist seit 40 Jahren, oder? Von der Stammbesetzung.
Ich bin die Dienstälteste, die noch spielt. Die Marianne Lindner ist noch Dienstältester. Aber ich weiß nicht, ob die noch, also die hat, glaube ich, vor 3 Jahren den letzten Komödienstall oder so, oder vor 4 Jahren. Also die Dienstälteste, die noch aktiv ist, sage ich mal so.
Nun gibt es Leute, die sagen, der Komödienstadel, der ja auch Konkurrenz bekommen hat auf anderen Kanälen, ja. Der hat ein Verfallsdatum.
Das hat er eben nicht. Im Gegensatz zu den anderen. Ich kann mir einen Stadel noch anschauen, 3, 4, 5 Mal, der vor 7, vor 10 Jahren gelaufen ist. Selbst Schwarz-Weiß-Stadel schaue ich mir noch mit Begeisterung an. Da sind die Bücher besser, sage ich jetzt mal. Dann ist eine Dekoration, wird da gebaut. Da wird nicht im Pappedeckel gespielt, sondern da wird richtig das Möbel, da steht eine mit unglaublicher Akribie hergestelltes Bühnenbild, wo man selber, wenn man die ersten Male da sind, sagt, oh, guck mal da und der Griff und schau mal da. Also das macht der
Ganz
Gerd
liebevoll.
Raus. Unglaublich liebevoll. Kostüme werden angefertigt, werden also wirklich auch oder antik besorgt. Und ja, also...
Kleinod.
Auch Kollegen, ein Kleinod. Und es ist ein Markenzeichen des Bayerischen Rundfunks. Und sowas sollte man nicht hergeben. Das heißt, wenn die Leute da einschalten, dann brauchen die gar nicht auf dieses BR-Logo gucken, dann wissen sie, wo sie sind. Weil man immer vom Erkennungswert eines Senders. Der Komödienstadel ist ein deutlicher Erkennungswert.
Und was viele gar nicht wissen, sie spielen in einem Stück.
Ja, es wir spielen nicht, das wie ein Theaterstück. Ja, ja. Wir spielen das
vor real existierendem Publikum. Ja. Wie wichtig ist das?
Sehr wichtig für die Spannung. Finde ich schon.
Neue Regisseure sind auch im Angebot.
Ja, der Wie Matthias Kiefersauer, ein junger Mann, und ich finde es sehr gut. Leider muss ich sagen, der Erich Neureuther nicht mehr dabei, weil er eben die Altersgrenze überschritten hat. Mit dem zu arbeiten war auch wunderbar. Peter Weißflug, mit dem ich jetzt drehe, auch ein jüngerer. Steffi Kammermeier, ganz wichtig, dass wir auch einen weiblichen Regisseur haben. Da müssen wir noch ein bisschen hinschrauben, dass das noch ein bisschen mehr wird, die auch ihre Stücke selber schreibt.
Merken Sie, dass da eine andere Handschrift reinkommt
Absolut.
Für den weiblichen?
Absolut.
Wie unterscheidet sich das?
Frauen sind da viel stärker vertreten, mit besseren Rollen. Absolut. Ja, ja, viel kämpferischer, viel aktiver und nicht nur, also ändert sich bei den Männern jetzt mittlerweile auch ein bisschen was, aber sind schon sehr im Klischee noch verhaftet.
Das wollte ich gerade fragen. Ja. Also das Klischee lebt noch. Es ist schon auch ein bisschen Mottenpulver dabei.
Ja, eine Komödie, was willst du da machen? Eine Komödie mit Mundart, da ist halt da gibt es diese Typen, wie auch in der Commedia dell'arte, die Grimmigen, also das alte Paar, das junge Paar, dann ein Komikerpaar, und das muss halt bedient werden. Das ist ein Strickmuster auch der Komödie. Also das ist einfach so.
Wie gefährlich ist da die Nähe zum Tümelnden?
Ich glaube, wenn man glaubwürdig bleibt und so Das kann ich jetzt wirklich schwer beantworten. Ich hoffe nicht, dass wir tümmeln. Ich hoffe nicht. Weil eben diese Klischees dann doch nicht so bedient werden, sondern immer noch die Persönlichkeit rauskommt, die man selber dazu beiträgt.
Oder eine Ironie da ist, die das Ganze wieder bricht.
Das Kleine ein bisschen mit dem Augenzwinkern anschaut. Das ist bei der Frau Kammermeier eben ganz stark vorhanden, dass die das selber auch ein bisschen mit Ironie betrachtet. Die sind mal sehr temporeich, die Stadel von der... Also hat wirklich jeder so seine Handschrift. Und das finde ich gut. Das finde ich einfach total schön.
Also das ist ein Stück Familie für Sie. Ja, das ist sowas wie ein warmer Ofen.
Ja.
Der eine Pol in Ihrem Leben.
Bitte? Ja, Komödiestadel ist wirklich also Heimat. Da komme ich auch in Zukunft. Die Maskenbilder, die kenne ich alle schon ewig. Die waren jung, wie ich angefangen habe. Und ich war jung und jetzt sind wir miteinander alt geworden. Ein Traum.
Sie hören 1:1 der Talk mit Erinnerungen an Christiane Piers-Blumhoff. Die beliebte Volksschauspielerin ist am vergangenen Dienstag gestorben und wir wiederholen unser Gespräch mit ihr aus dem Jahr 2010. In dem nun folgenden Ausschnitt fällt das N-Wort. Wir sind uns dessen bewusst, dass es verletzt, weil es rassistisch und erniedrigend ist. Christiane Piers-Blumhoff hat es damals im Talk benutzt, um den Rassismus der damaligen Zeit zu beschreiben. Wir haben es daher nicht aus der Sendung herausgeschnitten. Zunächst ging es aber im Verlauf des Gesprächs um den eben gehörten Titel von Baba Ken Okulolo. Dazu sagte Christiane Blumhoff:
Es ist im Grunde ja auch Volksmusik, aber deren Volksmusik. Und die ist sehr weich, sehr. Also ich mag rhythmische Musik sehr gerne. Und das ist sie ja. Und klingt sehr angenehm. Ich verstehe kein Wort.
Was sehr Leichtes hatte das, ne?
Ja.
Sie verstehen kein Wort, das heißt, Ihr Mann hat Ihnen seine Sprache
nur bruchstückweise. Yoruba ist eine sehr schwer zu lernende Sprache mit einer schweren Grammatik. Ich kann ein paar klassische Sätze, Tio Marife Magwaetie, das heißt, wenn du frech bist, haue ich deine rein. Ululufemi heißt...
Mussten Sie das mal anwenden?
Nein, aber zur Sicherheit. Mhm. Man weiß ja nicht. Ululufemi heißt Liebling. Das finde ich auch so schön. Ululufemi heißt Süß. Liebling. Und Fumi Lobo, gib mir Geld. Ganz wichtige Sätze. Fumi heißt gib mir und Lobo ist das Geld. Also,
aber wie war das mit dem Liebling? Sagen Sie das zu Ihren Kindern?
Ululufemi, nein. Das habe ich zu meinem Mann gesagt.
Schön. Wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt? Charles Pierce.
Ja, auf einer sehr ungewöhnlich. Haben wir auch gesagt, dass der Pierce heißt und nicht Orufali Bumstivam, sondern so einen englischen Namen hat. Das ist so ganz ungewöhnlich. Aber es gab mal eine Zeit, wo die Engländer sehr stark Nigeria besetzt hatten. Mhm. Da war es vielleicht Mode oder man hat denen einfach Namen gegeben. Deswegen Pierce, keine Ahnung. Auf so einer Multikulti-Party. Ich hatte eine Freundin, die war mit einem Ägypter verheiratet und die hat so eine Party gegeben in den 70ern. Da waren wir ja alle so ein bisschen auf Hippie und Ding. Und da war der Charles und der war sehr ruhig. Waren da mehrere Afrikaner, mehrere Nigerianer, die sehr, ja, so...
Also extrovertiert. Richtig,
ja, und hey, Baby und so. Der war sehr ruhig und sehr bescheiden. Und ich wusste über Afrika gar nichts. Ich habe mich immer eher für Asien interessiert, literarisch oder auch so Landschaft. Afrika gar nichts. Und ich habe halt sehr dumme Fragen gestellt an ihn. Und irgendwie sind wir dann ins Nähe gekommen.
Er war Politikstudent oder Doktorand in München? Ne?
Ja, in Regensburg hat er studiert. Ja.
War das Liebe auf den ersten Blick?
Nein, Neugier bei mir. Bei ihm weiß ich es nicht. Er hat gemeint, er hat sich sofort in mich verguckt.
Und Sie haben den geheiratet, obwohl Sie von der Institution Ehe gar nicht so viel gehalten haben?
Ja, das war, ich hätte nicht geheiratet. Wir hatten das erste Kind ja auch ohne Ehe. Aber dann ging es eben da, dass sein Ausweis abgelaufen ist. Sein Pass und sein Bruder hätte ihm das Geld schicken sollen. Als Student hatte er ja nicht arbeiten dürfen. Und ja, das hätte damals 2000 Mark gekostet. Die hatte er nicht. Und dann war er erstmal, konnte nicht weg und konnte nicht hierbleiben. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt, ich bekenne mich schuldig. Ich habe einen Afrikaner bei mir versteckt und wir heiraten jetzt. Wir sind dann auch rechtskräftig verurteilt worden. Ich wegen, wie heißt denn das? Ja, dass ich also einen Ausländer bei mir heimlich beherbergt habe. Und er wegen erschleichender Staatsbürgerschaft hier.
Oh, deshalb das zärtliche Verhältnis zum Staat und zu Gesetzen,
ja,
oder?
Ja, toll. Wir hatten ein Kind, aber das hat die alle nicht interessiert. Scheinehe, bla bla bla. Wir sind also verurteilt worden zu Tagessätzen und irgendwas, also vorbestraft.
Ja. Wie ist Ihre Familie damit umgegangen, dass Sie sich in einen Schwarzen verliebt haben?
Meine
Sie haben
Mutter
eben schon gesagt,
sehr
wie
gut.
Schwierig das im Job war.
Ja, meine Mutter sehr gut, mein Vater gar nicht. Der hat lang gebraucht, der hat bis zum zweiten Kind gebraucht. Bis er dann gesagt hat, so, jetzt schauen wir mit denen mal an. Und dann kam er und seitdem war alles wunderbar. Aber der hat es einfach ignoriert. Und wie das zweite Kind dann da war, die Nancy, so 2 Wochen nach ihrer Geburt, Da ist er mit meiner Mutter angetanzt. Und dann waren sie beide da gestanden auf der Terrasse und haben sich meinen Mann angeguckt. Also meine Mutter kannte ihn ja schon. Aber das war dann, ja, ging wunderbar. Die haben dann zusammen Fußball geguckt. Wir sind zusammen in die Berge gefahren. Er hat das voll akzeptiert. Aber er hat sich irgendwie gedacht, ich müsste, keine Ahnung, irgendwas ganz Tolles heiraten. Nicht ich verantwortlich sein für den Erhalt der Familie, weil das konnte der Charlie natürlich nicht. Er war noch nicht fertig mit dem Studium. Mhm. Arbeitsplätze kannst du knicken damals, dass er was Vernünftiges bekommen hätte. Und deswegen ist er dann letztendlich auch zu Hause geblieben und hat unsere gemeinsamen Kinder großgezogen.
Super, also die Rollenverteilung sehr avantgardistisch damals schon. Wie sind Sie damit umgegangen, dass es ja im Grunde schwierig war, akzeptiert zu werden, sowohl im Job wie auch in der Familie? Also wie dick war Ihr Fell da?
Ziemlich.
Ernsthaft?
Ja, ernsthaft. Das war sein Problem. Das war das Problem meines Vaters. Ich habe mich immer wieder an ihn gewandt, habe ihn angerufen. Dann hat er mit mir wohl gesprochen, aber hat immer das Thema ausgeklammert. Damals noch und auch im Beruf, muss ich sagen, ich bin damit eher lustig umgegangen.
Also nicht verbittert und sauer?
Nein, es ist ja, hallo, ich habe was Außergewöhnliches gemacht. Da muss man den Leuten auch zugestehen, dass sie sagen, ey, wieso eigentlich? Dann habe ich zu den Männern habe ich dann oft gesagt, dich habe ich nicht mehr kriegen können. Habe ich einen Charlie genommen. Also da, man kann ja auch mit Humor umgehen. Also,
das ist aber die hohe Kunst. Ich meine, Sie sind ja ein politischer Mensch. Da geht man da nicht eigentlich auf die Barrikaden und streitet?
Doch, also das ist eine Niveaufrage, Entschuldigung. Leute mit Niveau haben mit mir über das Thema nicht geredet, für die war das klar. Ob das der Bayerhammer war oder was, für die war das überhaupt kein Thema. Ja. Und mit den anderen, Entschuldigung, nein, mit denen lege ich mich nicht an. Das hat eh keinen Sinn. Die kann ich nur mit Humor schlagen, weil da können sie nicht mehr antworten.
Nee, das meine ich mit Souveränität.
Ja, aber es gibt auch ein Beispiel wie Eltern zum Beispiel. Es hat mich eine Mutter vom Kindergarten angerufen. Da war mein jüngster Sohn, der Simon, im Kindergarten, da war er 4. Und die Mutter rief mich dann 2:30 an, es tut ihr so wahnsinnig leid. Sag ich, was? Ja, mein Sohn hat heute zu ihrem Sohn Neger gesagt. Sag ich, ja, wo ist das Problem? Ja, ich habe ihn geschimpft, sag ich, toll, das haben sie gut gemacht, weil jetzt weiß er, es ist ein Schimpfwort. Der hat einfach meinen Sohn gefragt, du bist ein Neger, gell? Und das Simon hat ja gesagt. Hm. Also manche machen da auch ein Drama draus. Eine andere Mutter wäre jetzt vielleicht hin und gesagt, boah, ihr Sohn weiß gar nichts. Ich habe gesagt, hätten sie nichts gesagt, wäre das rum. Und ich habe dann den Simon gefragt, war heute irgendwas los im Kindergarten? Sagt er, nö. Oh, oh.
Das heißt, Ihre Kinder sind auch sehr locker damit umgegangen.
Absolut.
Die haben kein
absolut.
Problem damit gehabt.
Nein, nein, absolut.
Und Ihr Mann hatte auch kein Problem damit, damals die Stellung zu halten?
Da wundere ich mich heute noch, weil noch dazu als Afrikaner, muss ich ganz ehrlich sagen, er war einfach ein hochintelligenter Mann.
Waren Sie mal in Nigeria bei seiner Familie?
Einmal leider nur. Weil wir einfach zu fünft waren und das zu teuer ist. Weil da muss man Geschenke damit hinbringen und wenn man zurückkommt, muss man auch. Das war einfach nicht machbar, das war finanziell. Aber ich will nächstes Jahr nochmal hin zu seiner Schwester.
Also da ist noch Kontakt?
Ja, ja, absolut. Neffe, Schwester, alles noch.
Schön. Ja. Aber so wie ich das eben rausgehört habe, gab es einfach auch Durstjahre, also die Zeit, in der Sie nicht so gebucht waren, wo Sie wirklich auch den Pfennig umdrehen mussten?
Ja, klar, das war auch eine Zeit, wo ich dann im Olympiapark gearbeitet habe als Hostess. Dann habe ich, keine Ahnung, was habe ich, da einen Fernseher vermietet bei Telerent. Also, Und dann Charlie hat dann auch gejobbt. Der hat dann irgendwo so Hilfsarbeiterjobs gemacht. Aber da war es wirklich, schon eng.
Hat aber zusammengeschweißt, noch mehr wahrscheinlich.
Ja, klar.
Und der Charlie hat dann irgendwann ein Restaurant aufgemacht.
Ja, da hat uns ein Kollege draufgebracht, der Huber Franz, mit dem ich auch jetzt noch gern Theater spiele. Weil wir hatten immer Riesenpartys, also wirklich bis zu 100 Leute im Garten und Charlie hat gekocht. Und dann hat er gesagt, geht der Koch zu Kurt Mock, der nicht der Wirtschaft auch machen. Und dann haben wir gesagt, eigentlich, warum nicht? Und das erste war dann das Afrikaner in der Neureuther Straße und das zweite das Afrikaner in der Elvira Straße. Weil dann so zweimal
in
lokal.
München,
in München, ja.
Schönste
einmal in Neuhausen, einmal in Schwabing. Mhm. Also eigentlich beides Maxvorstadt, aber.
Das heißt, dann waren Sie dort im richtigen Leben eigentlich das, was Sie auf der Bühne auch oft spielen, die Wirtin manchmal.
Der Thekenclown, ja.
Ihr Mann, mit dem waren Sie wie lange verheiratet?
30 Jahre.
30 Jahre. Mhm. Vor 5 Jahren leider gestorben, aber noch.
Mittlerweile fast 6, ja.
Sehr präsent.
Absolut, bei uns allen, ja.
Sie feiern immer ein großes Fest.
An seinem Geburtstag, selbstverständlich.
Wie sieht das aus?
Afrikanische Musik, getanzt wird. Er war ein großer, also sein Geburtstag, alle unsere Geburtstage werden immer groß gefeiert. Und er hat es geliebt, es war also wirklich das Höchste für ihn, Party feiern im häuslichen Kreis mit ganz vielen jungen Leuten und genauso machen wir es jetzt weiter. 25. Dezember ist Geburtstagsfeier.
Schön. Mhm. Und Sie haben das Glück, Sie haben sich neu verliebt und zwar im Lokal, das einer Ihrer Söhne jetzt hat, auch afrikanische Küche, genau. Camps Bay.
Camps Bay in der Bergmannstraße,
ein bisschen was für
Werbung, Bergmannstraße 28.
In München im Westend.
Genau.
Erzählen Sie ein bisschen was fürs Herz.
Ja, also ich saß da, ich bin ja sehr oft da und an der Theke saß ein Herr, der Zigaretten selber gedreht hat. Ich rauche, wie man hört, und wir sind immer vor die Tür gegangen, haben da geraucht und er hat mir Zigaretten gedreht und hat mir viel erzählt über den Tabak, den er aus Köln bezieht. Er selber ist Kölner. Und ich konnte mir ewig nicht merken, wie der heißt. Und habe dann so gesagt, wie heißt der nochmal, der Kölner? Klaus? Nee, Markus. Ah ja, Markus. Und so ging das 3 Monate ungefähr. Und wir haben uns immer gut unterhalten. Und er hat mir immer, auch wenn ich an einem anderen Tisch saß, irgendwo hinten eine Zigarette zukommen lassen. Hat mir immer eine rübergeschickt. Und an meinem Geburtstag war, wie gesagt, Riesenparty, geschlossene Veranstaltung. Und er ging draußen vorbei und wollte wieder rein und merkte, ah, geschlossene Veranstaltung. Und der Wilson, also ist mein ältester Sohn, sagte, ja, komm doch rein, Markus, meine Mutter feiert Geburtstag. Kannst du ruhig kommen? Ja, will da nicht stören. Nee, komm, setz dich hin. Und irgendwann kam dann an einem der Tische, wo ich wieder rumwuselte, eine Zigarette an, die er selber gedreht hat. Und da stand nicht drauf, alles Gute zum Geburtstag, sondern in Liebe. Und dann dachte ich mir, upsala. Und dann ging er halt vorbei auf die Toilette und hat mir so einen Kuss auf die Wange gegeben. Sagte, ja, du, Kuss auf die Wange. Hab mich rumgedreht, war ein Kuss auf den Mund. Meine Tochter sagte dann, hallo Mama, flirtest ganz schön. Sag, ja, der ist ja jünger als ich und so. Und dann hat meine Tochter gesagt, das ist aber sein Problem, oder? Und nicht deins. Und ich dachte, da hast du recht. Und seitdem sind wir ein Paar, seit einem Jahr und Juli, August, September, ja, einem Jahr und 3 Monaten.
Das klingt ja richtig klein mädchenhaft, ja. Noch die Tage zu zählen.
Super, ja, ja. Ja, und ist richtig schön, macht richtig Spaß.
Der Mann ist aus Köln und Sie sind Spezialistin für Dialekte.
Mhm, ja.
Das heißt, Rheinisch haben Sie auch
dann
drauf?
Dann kann ich auch mit ihm Kölsch reden, ja, Freund, natürlich.
Wie viele Dialekte können Sie?
Kann ich so nicht sagen, weil das immer, also ich kann Fränkisch, Schwäbisch, Hessisch, Bayerisch, Österreichisch, so. Und alles andere kommt mit dem Spielen. Also ich habe mit Günter Strack gespielt und der hat gesagt, Mensch, bist du aus Frankfurt? Sag ich, nee, bin ich gar nicht, bist du aus München. Also Südtirolerisch oder so, das geht dann mit dem Partner. Das kann ich aber nicht so aus dem Stand. Aber meine Mutter konnte das
schon. Ich kann jetzt nicht der Partner sein, aber ich höre hier gerade Begehrlichkeiten. Bitte machen Sie was, irgendwie was Dialektmäßiges.
Da könnte ich jetzt bloß mal auf Fränkisch schnelle Wurzeln. Noch 6 kann ich auch, weil das war mein Großvater war aus Sachsen und meine Großmutter war aus, nee, der war aus Sachsen, meine Großmutter aus Thüringen. Also das geht alles, wenn man das will, kann man das gerne mal haben.
Auf Schwäbisch das, was
auf ihr kann? Auf Schwäbisch, ja, da kann ich freilich auch ein wenig was, gell, das geht schon, das geht alles ein wenig gemütlicher. Da habe ich auch einen Film gedreht vom Bodensee, da war ich ja Fischerin vom Bodensee, das war auch kein Problem.
Wie geht das, dieses Umschalten? Wissen Sie nicht?
Nee.
Schade, das können Sie eigentlich auch gar nicht so richtig ausspielen, ne? So in diesem schnellen Wechsel, oder? In Ihren Rollen.
Ja, bei der Eva darf ich das manchmal, bei meiner Frau Pfaffinger, wenn ich von meiner fränkischen Verwandtschaft spreche.
Bei der Eva Demmelhuber.
Dann, wenn ich meine Frau Pfaffinger mache, genau. Die schreibt mir dann manchmal was rein, was auch einen schnellen Wechsel dann beinhaltet. Oder etwas, die Frau küsst die Hand und so ein bisschen was Wienerisches. Ja.
Haben Sie überhaupt eigentlich so eine Traumrolle oder noch irgendetwas, was Ihnen fehlt in Ihrem großen Potpourri? Von Engagements?
Nee, Mutter Courage habe ich gespielt, mit viel Spaß. Das ist so eine Rolle, die vielleicht irgendwann mal den Besuch der alten Dame, mal gucken. Aber nee, eigentlich ist alles, was kommt, macht Spaß.
Wie gesagt, sehr vielseitig. Lach und Schieß haben Sie auch gemacht?
Lach und Schieß habe ich gemacht, dann spiele ich wahnsinnig gerne im Metropoltheater, wo ich dann Hochdeutsch bin und ich habe auch bei der EOS Schopol viel gemacht, die eher politisches Theater macht. Das ist dann so der Ausgleich, wenn ich mir denke, okay, das andere ist lustig und macht Spaß, aber ich will auch mal über eine Figur richtig lang nachdenken. Dann spiele ich Theater und zwar eine Off-Szene.
Texte selber schreiben, ist das auch Ihres?
Nee, leider nicht. Mhm. Leider nicht. Ich würde so gerne mal, der Otti Fischer hat mich schon 2 oder 3 Mal gefragt, ob ich nicht im Schlachthof sei. Ich kann keine Texte schreiben. Und ein richtiger Kabarettist ist für meine Meinung jemand, der selber schreibt. Alles andere sind Schauspieler, die kabarettistische Texte aufsagen. Und da bin ich mit dem Helmut Schleich auch ganz einer Meinung. Ich kann es einfach nicht. Ich kann nicht schreiben. Mhm. Also ich kann schon schreiben, aber keine Texte.
Kleiner, netter Unterschied. Darf ich über Ihr Alter reden? Sie haben ja selber gesagt,
ja,
der
68.
Trend, genau, eigentlich so knapp über dem, was mal irgendwann Renteneintrittsalter sein soll.
Was machen wir aber schon noch fleißig weiter.
Ja, ne?
Jo.
Ja, auf jeden Fall. Was ist so Ihr Traum für die nächste Zeit?
Dass meine Kinder gesund bleiben, dass ich bald ein Enkelkind bekomme, egal von wem. Und ja, dass beruflich so gut weiterläuft wie bis jetzt.
Christiane Piers Blumhoff im Jahr 2010. Am Dienstag ist die beliebte Volksschauspielerin im Alter von 81 Jahren gestorben. Das Bayerische Fernsehen erinnert heute Abend an sie in einer Folge der Lebenslinien um 22 Uhr. Und anschließend gibt es noch einen Komödienstadel, Das sündige Dorf, ebenfalls mit Christiane Blumhoff.